Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Heute ist Nils Behrens mein Gast, Autor, Gesundheitsexperte und Chief Brand Officer bei Sunday Natural. In seinem Buch Spaziergang zur Unsterblichkeit stellt er eine Frage, die viele von uns spätestens ab der Lebensmitte bewegt. Wie können wir älter werden, ohne uns ständig optimieren zu müssen und stattdessen ein langes Leben führen, das sich wirklich lebendig anfühlt? Wir sprechen darüber, warum Longevity nicht Perfektion bedeutet, weshalb Bewegung nichts mit Leistungsdruck zu tun haben muss und wie Ernährung, Schlaf, Atmung und Gemeinschaft wieder zu Formen echter Selbstfürsorge werden können. Vor allem aber geht es um eine Haltung zum Älterwerden, weniger Angst, mehr Würde und die Erlaubnis, den eigenen Weg gelassen zu gehen. Freut euch auf ein Gespräch über Gesundheit ohne Dogmen, über kleine Entscheidungen mit großer Wirkung und über die Frage, was ein gutes, langes Leben heute wirklich ausmacht. Herzlich willkommen, lieber Nils Behrens. Nils, schön, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Du, das ist mein erstes Interview dazu. Ich bin ganz aufgeregt.
Ja, wunderbar. Der Titel ist auch so schön. Spaziergang zur Unsterblichkeit.
Genau.
Das klingt so leicht. Was hast du dir gedacht bei dem Titel?
Um ganz ehrlich zu sein, ich habe eine Kolumne seit ungefähr 3 Jahren in einem Sportmagazin in Hamburg. Die heißt Sporting Hamburg und das liegt dann so in den Supermärkten so als regionales Magazin aus. Und da habe ich eine Kolumne, die heißt In Jogginghose zur Unsterblichkeit. Mhm. Und der Titel ist so ein bisschen gekommen aus diesem, ich sag mal, Spannungsfeld zwischen der Lächerlichkeit und Karl Lagerfeld, der sagt, jemand, der eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Mhm. Und die Unsterblichkeit, die ja eigentlich den Göttern vorbehalten ist. Also von der Göttlichkeit zur absoluten Lächerlichkeit fand ich ein gutes Spannungsfeld. Und deswegen wollte ich ursprünglich das Buch so nennen. Ich hatte dann aber Angst, dass die Leute glauben, dass es ein Bewegungsbuch wäre. Und dann haben wir tatsächlich mit dem Verleger zusammen überlegt, wie wir es dann quasi abwandeln können, damit es breiter aufgestellt ist. Und dann ist dieser Name entstanden, Spaziergang zur Unsterblichkeit. Und der ist interessanterweise schon entstanden, als ich nur das Konzept hatte. Und das Witzige ist, das Buch ist jetzt genau das geworden. Also es ist so ein bisschen, ich führe quasi meine Leser wie so auf einem Spaziergang so durch die Ausstellung der Longevity-Bereiche und dann kann jeder für sich so ein bisschen Pick and Choose machen, was für ihn Sinn macht, was für ihn auch in sein Leben passt und das kann er dann eben halt dann idealerweise auch implementieren.
Gab es für dich einen Moment, in dem du so gemerkt hast, okay, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt lebe, dann wird das irgendwie nichts mit der lang anhaltenden Gesundheit und dem hohen Alter?
Ja, den gibt es immer noch permanent, ehrlich gesagt. Also es gibt immer wieder so Punkte, wo man schon denkt, das macht man schon alles richtig gut und dann merkt man, nee, doch nicht. So, also ich finde es ganz interessant. Ich habe, glaube ich, 7 Jahre lang ein Aura-Ring, das ist so ein trackable Ring. Hast du auch, genau, habe ich ungefähr 7 Jahre lang getragen. Jetzt ist der Akku kaputt, jetzt habe ich den noch nicht ersetzt, weil ich seit einem halben Jahr jetzt so ein Whoop-Band habe. Und dieses Whoop-Band ist ein bisschen mehr auf Sport und Performance ausgelegt und das andere ist mehr auf Schlaf, sage ich jetzt mal so ein bisschen vereinfacht. Mhm. Und bei dem Band, das Band beschwert sich ständig, dass ich so wenig in der Sportzone 4 und 5 drin bin, trainiere. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann immer gedacht, so, ja, wie soll ich das denn erreichen? Meine Zone 4, die beginnt beim Puls von ungefähr 160 Schlägen. Also da muss ich schon ganz schön hart trainieren oder ganz schön den Puls hochjagen, damit ich das hinkomme. Beim Laufen schaffe ich das nicht. Beim Spinning, witzigerweise, schaffe ich es auch nicht. Das denkt man immer nur, dass man da der Puls so hoch geht, tut aber gar nicht.
Wo liegt der ungefähr beim Spinning? Also ist individuell, aber bei dir?
Bei mir liegt er so bei 130 so ungefähr. Also davon bin ich noch weit, weit entfernt in die Zone 4, geschweige denn in Zone 5 zu kommen. Und jetzt habe ich für mich eben halt gesehen, dass das über so HIIT-Training wie so ein Hyrox-Training oder sowas eben halt dann so funktioniert. Aber ich will nur sagen, auch da dachte ich, ich bin in Sachen Sport und Kraft und Ausdauer gut aufgestellt. Wenn du dann eben halt mal diese, also einmal aus der Pulswarte siehst, aber auch eben halt aus der grundsätzlichen, was bringt es dann eben halt für dich, für dein Leben, diese Mischung aus Kraft und Ausdauer dann reinbringst, dann merkst du, dass du da doch eben halt noch so Felder hast, wo es noch Room for Improvement gibt.
Naja, jetzt bist du aber trotzdem ja schon topfit, würde ich jetzt mal so sagen. Das hört sich natürlich alles stark nach Perfektionismus an. Und das finde ich dann wiederum ziemlich gefährlich. Du leitest dein Buch, ja, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich habe dich auch immer als schon sehr performativ in Sachen Longevity wahrgenommen. Aber ich fand es total erfrischend zu lesen, dass du im Grunde auch jetzt eher den Fokus darauf setzt, wie das alles sozusagen auch machbar ist, ohne sich so ganz doll unter Stress zu setzen. Wie ist denn da gerade dein Stand? Verändert sich das bei dir?
Ich würde sagen, dass ich nie der totale dogmatische Longevity-Anhänger war. Für mich gehört das, also das schreibe ich in dem Buch auch, dass ich sage, dass man immer noch ein Leben führen soll, das sich auch nach Leben anfühlt. Weil letztendlich ist es ja ein Marathon und wir müssen es irgendwie schaffen, dass man das, was man sich als Gewohnheit dann irgendwie auch da aneignet, dass man da auch beibleiben möchte und nicht dann irgendwie es alles hasst. So. Das heißt also, diese Freudlosigkeit, die dann manchmal damit auch dann vielleicht einhergehen könnte, die habe ich halt nicht. Deswegen, ich mache nur das, was ich für mich auch in mein Leben passt und wo ich dann auch sage, das finde ich okay. Und ich bin auch weiterhin bei so einer guten 80-20-Regel. Das heißt also, ich bin auf dem Land groß geworden, also im Speckgürtel von Hamburg, und da hat man sehr trinkfreudige Freunde. Und wenn man dann seine alten Freunde trifft, dann kann es dann durchaus auch nochmal dazu führen, dass man dann Alkohol trinkt. So, also es bin jetzt nicht, dass ich jetzt sage, das ist Zellgift, was es ist, und das kommt für mich gar nicht mehr in mein Leben, weil wir wissen halt auch auf der einen Seite, dass gute soziale Kontakte der wichtigste Faktor für Longevity ist. Das heißt also, ich möchte natürlich meine guten alten Freundschaften auch weiter erhalten und dann mit denen dann eben halt auch zu gewissen Anlässen das Leben feiern, sage ich mal so. Und dann im Zweifelsfall kann das auch mal passieren, dass der Alkohol mit eine Rolle spielt. Ich bin aber durch diese ganze Reise deutlich von weg. Ich habe jetzt gerade einen alkoholfreien Wein rausgebracht, der mir das Leben dann auch nochmal ein bisschen einfacher macht, was das betrifft. Aber ich will nur sagen, ich bin da nicht völlig, völlig dogmatisch. Das heißt also, wenn es da mal Situationen gibt, dann mache ich das auch. Aber es ist sehr selten so. Und meine liebe Freundin Andrea Gartenbach, die sagte, die du ja auch kennst, die sagte immer dazu, das ist Hormesis. Hormesis heißt ja, dass man dem Körper gezielt Stress aussetzt, damit er eben halt resilienter bleibt. Das heißt also, wir sagen, das eine Glas Wein, das werden wir dann einfach mal ab und zu als Hormesis abstempeln.
Ja, das ist auch, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht so doof. Also Alkohol trinke ich jetzt nicht. Das ist dann bei mir die Tüte Chips, glaube ich.
Ja, aber ich gebe dir ein Beispiel, ziemlich genau vor einem Jahr. Wir machen ja alle dann die immer Dry January, und ich hatte dann gedacht, vielleicht mache ich sogar ein Dry Year draus. So. Und ich hatte dann irgendwie eine Situation im Februar, Ende Februar, wo ich dann irgendwie so nicht genau wusste, was ich so irgendwie heute Abend machen wollte, weil das, was ich ursprünglich vorhatte, dann irgendwie ausgefallen ist. Und dann hat ein Freund vorgeschlagen, lass uns doch in der Fußballkneipe treffen und das Spiel gucken, HSV-Spiel gucken. Und dann wusste ich, dass wenn ich mit dem da hingehe, A, diese Kneipe ist A, noch eine Raucherkneipe, B, trinkt da keiner, glaube ich, was nicht alkoholisches, sage ich mal so, und C, ist das so einer von diesen Freunden, die dann auch, das gibt es gerade bei Männern, dann auch wenig Akzeptanz haben, wenn man keinen Alkohol trinkt. So. Der hätte mich wahrscheinlich dann 90 Minuten lang durchbeleidigt sozusagen. So. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. So. Und dann muss man sagen, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie 2 Bier getrunken hätte, also pro Halbzeit 1, was so dann das vielleicht so halbwegs normale Pegel dann da irgendwie oder Pensum dann so ist, dann wäre das Problem gelöst gewesen. So. Und ich habe gemerkt, dass ich dieses zu dogmatische, also ich habe es dann trotzdem nicht gemacht an dem Abend, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich eigentlich das nicht möchte. Ich möchte immer noch selbst für mich entscheiden können, dass ich dieses Risiko des Zellgiftes dann in diesem Fall dann irgendwie abwägen kann und nicht einfach kategorisch sagen, nein, Alkohol findet gar nicht mehr statt. Ich finde, dass bei einigen Leuten, die, sage ich mal, ein größeres Thema, Problem vielleicht mit dem Thema haben, so, da macht das absolut Sinn, und kann mir auch durchaus vorstellen, so wie sich dann mein Alkoholkonsum jetzt in den letzten Jahren immer weiter entwickelt hat, dass es auch durchaus vielleicht dann irgendwann mal wirklich komplett bei Null sein wird und ich dann das dann auch für mich so mache. Aber ich habe für mich einfach entschieden, ich möchte dieses Dogma, dass ich da so eine klare Regel aufsetze, möchte ich nicht.
Ja, kann ich total verstehen, weil ich glaube auch, wenn man da so drauf versteift ist, tut einem das dann am Ende auch nicht gut.
Das ist ein
gut,
bisschen, wir kennen das von unseren Kindern. Das, was wir denen verbieten, das kriegt eine höhere Begehrlichkeit. Mhm. Und das ist in unserem eigenen Kopf genauso. So, und deswegen, solange ich es mir jetzt nicht verbiete, komme ich damit viel, viel besser zurecht und würde sagen, dass ja, das ist trotzdem eben halt in einem guten Bereich. Ja.
Also wir beide sind ja ganz gut drin im Thema, wie wir für uns sorgen, dass wir ein längeres, gesundes Leben führen können. Befassen uns auch beide beruflich damit. Das heißt, wir haben auch ein bisschen mehr Zeit, uns diesem Thema zu widmen. Und es gehört irgendwie auch zu unserem Job, das zu leben, ne? So ein bisschen. Was würdest du denn sagen, sind so softe Einstiege für Leute, die nicht das Privileg haben, so viel Zeit mit diesem Thema verbringen zu können, wie wir?
Ich finde ja, der softeste Einstieg ist ja die Tatsache, die ich schon eben gesagt hatte, dass soziale Kontakte der größte Faktor sind. Das heißt also, man sagt ja auch, dass Einsamkeit sich ungefähr so ungesund ist, wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. So, und in seine sozialen Kontakte zu investieren, ist wahrscheinlich der, ich sage jetzt mal grundsätzlich, einfachste Hack. So, das heißt also, ich habe zum Beispiel eine Freundin, der ich jeden Morgen eine kleine Videonachricht schicke, wenn ich das Haus verlasse. Ich habe so ein sehr enges Wendeltreppenhaus und das ist auch nicht hoch genug für mich, deswegen muss ich mit dem schiefen Kopf laufen. Und es gibt ohne Ende Videonotizen, die ich immer dann morgens dann verschicke an die, wo ich dann irgendwie kurz mal in den Tag einchecke. Und sie macht das eben halt nicht immer im Treppenhaus, aber in anderen Situationen. Und das ist sozusagen so ein Ritual geworden. Das heißt also, dieser Hack, message a friend every day, den hat selbst Andrew Huberman schon in Interviews immer wieder gesagt, dass er einfach sagt, das ist einer der wichtigsten Faktoren, dass man einfach so dieses Gefühl hat, dass man irgendwie zu einem Tribe gehört, wie er es dann so formuliert hat. Und dieses Gefühl, das gibt einem so ein Gefühl von Geborgenheit, von ihm halt nicht alleine sein. So, und das würde ich sagen, das kriegt jeder in seinem Leben irgendwie untergebracht. So, und das ist schon mal ein sehr einfacher Hack, der nicht eine Minute mehr kostet. Das zweite ist, dieses ganze Thema am Wochenende seinen Schlafrhythmus zu verändern. Das ist ja so ein Common Sense. Die meisten von deinen HörerInnen, die werden wahrscheinlich in der Woche Montag bis Donnerstag um die gleiche Zeit morgens aufstehen und gleiche Zeit abends schlafen gehen. Dann kommt Freitag und auf Freitag ist dann auf einmal alles anders. Und dann will man ja auch gar nicht dann wie vielleicht sonst immer um 10 Uhr ins Bett gehen, sondern dann guckt man dann bis 1 Uhr Netflix, nur weil ja Wochenende ist und weil man ja ausschlafen kann. So. Mhm. Und wenn man sich einfach mal fragt, wie eine Zeitumstellung auf Sommerzeit, Winterzeit, wie auch immer, diese eine Stunde zu verdauen, wie lange man da braucht, und wir machen das mal 3 Stunden sozusagen immer am Wochenende, um dann am Montag wieder in den alten Rhythmus zu gehen. Das ist einfach wirklich, das ist einfach sehr dumm. So, und damit will ich sagen, wenn du eine Veranstaltung hast, wenn du eine Feier hast, einen Geburtstag oder sonst was, dann bitte tu das, aber tu es nicht wegen Netflix. So, weißt du, so, also wenn du am Freitagabend nichts vorhast, dann gibt es wirklich keinen Grund, nicht wie sonst um die gleiche Uhrzeit schlafen zu gehen und auch kein Grund, warum nicht um die gleiche Uhrzeit wieder aufzustehen, weil das ist herrlich, ehrlich gesagt, wenn du dann am Samstag dann, was weiß ich, nicht gewohnt bist, immer um 6:30 aufzustehen und wachst dann auch am Samstag schon um 6:30 auf. Also ich habe das dann mal sehr gerne gemacht, dass ich dann einfach morgens dann schon in Hamburg um die Alster gelaufen bin, dann habe ich schon Brötchen geholt und meistens habe ich mich dann beim Brötchen holen noch mit einem Freund getroffen und habe da mit dem nochmal eine halbe Stunde Kaffee getrunken und das heißt, dann mein Social Contact war dann auch schon da gewesen und dann haben mit der Familie gefrühstückt. So, also von daher, ich will nur einfach sagen, diese Zeit, die kann man auch sehr gut nutzen, auch mit was Sinnvolleren als Netflix. So, also deswegen, auch das ist etwas, wo ich sagen würde, das kostet nicht mehr Zeit. So, das Dritte finde ich, dass dieses ganze Thema Ernährung etwas ist, also du hast ja dreimal am Tag, die meisten essen dreimal am Tag, manche essen häufiger, aber du hast ja dreimal am Tag die Möglichkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass dieses ganze Thema gesunde Ernährung doch so viel einfacher sein kann. Wir haben uns jetzt ja neulich auch bei Monika Ivankan da getroffen, bei ihrer Buchpräsentation. Wenn man sich die Rezepte anschaut, die sind ja jetzt nicht Rocket Science, sage ich mal so.
Ja.
Und gerade auch dieses ganze Thema Biogemüse zum Beispiel, so was ja eben halt doch verschiedene Gründe gibt, warum man das eben halt essen sollte, sagen alle, ja, es ist viel teurer. Dann geh halt auf TK. Es ist tatsächlich so, also wenn ich mir jetzt so anschaue, was ein tiefgekühlter Brokkoli kostet im Vergleich zu einem frischen Brokkoli, nicht Bio, dann ist die Effizienz der Tiefkühlpackung viel, viel höher. Warum? Weil da der große Stamm nicht mitbezahlt wird. So, das heißt, das sind ja meistens dann immer die Brokkoliröschen. So. Das heißt also auch da einfach mal wirklich so ein bisschen zu gucken, was dann die Alternativen dann eben halt sind für eine gesündere Ernährung. Und es muss nicht zwingend mehr. Weltweiten Kulturen gibt es immer irgendwelche Kombinationen, die genau diese Steigerung der Referenzwerte dann auch mit sich bringt.
Interessant. Du hast ja eben gesagt, das war dir zu nerdig. Was sind denn noch so die nerdigsten Sachen in puncto Longevity, die du mal so gemacht hast?
Ich glaube, die nerdigsten Sachen sind immer solche Dinge auch mal so auszuprobieren, wo man dann sagt, okay, will man das wirklich so? Also ich finde das ganze Thema Infusionstherapie, das gehört auf jeden Fall schon so ein bisschen mit dazu. Das kann gezielt mit einer Diagnose Sinn machen, aber einfach mal so, ja, schadet nicht irgendwie sowas. Das finde ich ist schon schwierig.
Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo es so, weiß nicht, man war bei einer Veranstaltung, hat ein Goodiebag bekommen und dann war da einfach mal so ein Gutschein für eine NAD Plus Infusion drin.
Genau.
Also das finde ich tatsächlich auch gefährlich, ne?
Voll. Also das finde ich ist tatsächlich etwas, was ein bisschen grenzwertig ist. Ich finde auch die Tatsache, also ich glaube, dass das Schlimmste in Sachen Grenzwertigkeit, bin ich in meinem Buch noch nicht drauf eingegangen, was ja immer noch ein Einsteigerbuch ist, aber in der Longevity Bubble ist, glaube ich, das größte Risiko, was momentan gerade ist, ist die Peptide. Das heißt also, es sind eben halt auch Aminosäurenbausteine, die momentan die Leute sich auf dem Schwarzmarkt besorgen und dann sich spritzen und laut Social Media gar keine Side-Effects hätten und man auf einmal größere Muskeln hat, braunere Haut, schönere Haare, mehr Potenz. Also im Himmel ja, ist ja am Markt so. Und alles ohne Downsides. Und ich glaube tatsächlich daran, dass die Zukunft der Medizin tatsächlich in dieser Peptidtechnologie liegt, aber sie einfach mal sich auf irgendeinem Telegram-Account, sage ich mal so, das dazu bestellen und sich dann selbst zu injizieren, geschweige denn, was für ein Risiko auch mal damit auch verbunden ist, wenn du dir irgendwie vielleicht auch mal eine kleine Luftblase mit injizierst oder sonst irgendwas. Also ich finde das wirklich sehr, sehr abenteuerlich, was da jetzt momentan gerade passiert.
Na krass, und ich meine, Medikamente werden ja nicht umsonst so lange erforscht, ne?
Ja, ja.
Und getestet.
Also das habe ich noch nicht gemacht. Und ich habe ein ganzes Kapitel über das Thema Medikamente. Also es gibt so 5 Longevity-Medikamente, die sehr viel diskutiert werden. Und die habe ich auch alle 5 dann da einmal kurz aufgenommen. Das ist auch der einzige Punkt, wo ich eine persönliche Einordnung am Anfang auch reinnehme, dass ich einfach sage, dass ich nichts davon nehme, weil ich eben halt die Studienlage dazu zu dünn finde und die Benefits dafür zu klein. Aber deswegen, ich sage einfach an der Stelle auch, weil das Buch ist tatsächlich so ein erzählendes Sachbuch. Das heißt, du kannst es wirklich von vorne bis hinten lesen. Aber das ist so eine Stelle, wo ich sage, das kannst du auch überspringen, wenn du auch der Meinung bist, dass du keine Medikamente nehmen möchtest, um deine Langlebigkeit zu erhöhen. Mhm. So. Ich glaube, der nerdigste Moment, um deine Frage final zu beantworten, den ich nach wie vor immer noch habe, ist, ich habe tatsächlich so eine Rotlichtmaske. Und ich habe einen Rotlichthelm. Die Maske ist für eine feinere Haut. Der Rotlichthelm soll dafür sorgen, dass meine Haare noch lange bei mir bleiben. Und in der grundsätzlichen Sache hat Rotlicht, weiß man ja auch, da wirklich verschiedene andere positive Faktoren entzündlicher Art. Und aus Zeiteffizienz benutze ich dann immer beide. Das heißt also, ich habe dann tatsächlich eine Rotlichtmaske mit einem Rotlichthelm gleichzeitig auf. Und das ist schon wirklich der nerdigste Moment. Das sind immer nur 10 Minuten in meinem Leben, wo ich immer denke, so Gott, also wenn mich jetzt mein Nachbar sehen sozusagen durchs Fenster, dann denken die auch so, dass der Typ total bekloppt ist.
Also eigentlich bräuchten wir für Social Media noch ein Foto von dir in diesem Outfit als Begleitmaterial.
Unbedingt.
Bitte nachreichen.
Das werde ich tun.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen durchgehen durch dein Buch, du hast schon gesagt, eigentlich der größte Longevity-Faktor ist das soziale Miteinander. Bewegung kommt aber eigentlich auch gleich danach, oder? Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen?
Ich muss das kurz richtig einordnen. Das Thema Sport und Bewegung, da ist der Faktor, der in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Früher hat man immer gedacht, dass das Thema Herzgesundheit eben halt das dominierende Thema ist, weil da eben halt die meisten Leute in der westlichen Welt dann vorzeitig dran versterben an Corona, an Herzerkrankung. Jetzt ist es aber so, dass man das, was man für sein Herz tun kann, tatsächlich durch Alltagsbewegung auch ganz gut schaffen kann. Das heißt also, ich bin heute mit dem Fahrrad hier, habe 25 Minuten aus Schöneburg gebraucht, davor bin ich eine Viertelstunde nach Schöneburg gefahren, ich fahre gleich noch zum nächsten Termin eine halbe Stunde und dann muss ich wieder nach Hause, nochmal eine 20 Minuten, das heißt also, ich habe über eine Stunde Fahrrad heute vor mir. So, mhm. Das sind eben halt so das Alltagsbewegung, damit habe ich im Grunde genommen eigentlich den Großteil für das, was ich für mein Herz grundsätzlich tun kann, schon mal gemacht. Damit habe ich zwar noch nicht mein sogenanntes VO2max, aber das führt zu weit, gesteigert, aber ich habe eben halt so mal grundsätzlich was für meine Herzgesundheit getan. Das, was viel wichtiger ist, ist die Kraft. Warum? Weil wir einfach gar keine Chance haben, alt zu werden, wenn wir es nicht mehr schaffen, unseren Körper selbst die Treppe hochzubringen.
Ja.
So, und das heißt, in dem Augenblick, wo dann der Rollator losgeht, dann ist dann auch schon wirklich the long way down, einfach schon wirklich auf der Überholspur dann unterwegs.
Mhm.
Und deswegen, wir Deutschen lieben es ja, uns zu versichern, Versicherung für alles. Und die beste Versicherung für ein gesundes Altern ist tatsächlich eine gute Kraft zu haben, eine gute Muskulatur zu haben. Und deswegen ist das Thema Bewegung etwas, was eben auch auf ganz viele Prozesse im Körper eine sehr, sehr positive Wirkung hat. Der größte Faktor aber, warum wir altern, ist das Thema Entzündung.
Ja.
Und die Entzündungen im Körper entstehen in erster Linie durch 2 Dinge. Das eine sind eben halt alles, was wir in uns reintun. Das heißt also Ernährung, Platz 1 mit Abstand Zucker, Platz 2 Transfette und Platz 3 Alkohol, wenn es eben halt dann irgendwie auch entsprechend vorkommt. Und das sind eben halt so die Dinge. Die Entzündung einmal durch die Ernährung runterzufahren oder unten zu halten, ist ein sehr großer Faktor. Und der andere ist der Faktor Stress und mentale Belastung. So, und deswegen kommen wir eben halt zu diesem Punkt, dass Einsamkeit eben halt so ein großer Faktor ist, der uns eben halt dazu auch Stress macht, in Anführungsstrichen, und damit eben halt auch schneller altern lässt. Und natürlich auch den Lebenswillen auch so ein bisschen nimmt. Das habe ich bei meiner Schwiegermutter sehr stark gesehen, als die dann sozusagen dann in ihrem Altersheim war. Die wollte das einfach nicht und die wollte dann auch nicht mehr leben. So. Und damit geht dann eben, also die war jetzt nicht einsam, aber damit, die wollte einfach nicht mehr. So, das war nicht das Leben, was sie jetzt noch so führen wollte. So. Und dann, wenn der Lebenswille weggeht, dann geht eben halt auch alles andere dann schnell dann nach unten. So. Genau, also von daher, ich glaube, dass das so die Kette ist, sage ich mal so, dass du sagst, Absicherung durch Muskulatur, runterfahren der Entzündung durch die Ernährung und den Lebenswillen aufrechterhalten durch gute soziale Kontakte.
Werbung. Ich muss euch heute mal kurz mitnehmen in meine ganz persönliche Rückengeschichte. Mein unterer Rücken ist schon länger so eine kleine Problemzone. Erst zwickt es, dann wird es ein Ziehen und plötzlich ein Hexenschuss. Dazu immer wieder Zerrungen im Rückenbereich. Und ehrlich gesagt, das kommt in letzter Zeit nicht seltener, sondern häufiger vor. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt auch kein, ach, das geht schon wieder weg mehr. Ich muss wirklich etwas tun. Nicht erst, wenn gar nichts mehr geht, sondern jetzt. Und genau deshalb passt der heutige Partner dieser Folge so gut. Die Episode wird unterstützt von Blackroll. Blackroll bietet zertifizierte Gesundheitspräventionskurse an, unter anderem den Online-Kurs Ganzkörperkräftigung für einen gesunden Rücken. Der Fokus liegt darauf, den Körper ganzheitlich zu stärken, also nicht nur den Rücken isoliert, sondern alles, was ihn im Alltag trägt. Der Kurs ist ideal für alle, die Rückenschmerzen vorbeugen oder lindern möchten, ihre Haltung verbessern wollen und unkompliziert von zu Hause aus trainieren möchten, ohne große Geräte, aber mit Übungen, die sich wirklich in den Alltag integrieren lassen. Die Inhalte sind jederzeit abrufbar und der Kurs läuft über 8 Wochen. Durchgeführt wird das Ganze gemeinsam mit der 12-maligen Weltmeisterin und 2-fachen Olympiasiegerin Magdalena Neuer und dem Blackroll Master Trainer Stefan Schneider. Und ja, der Kurs ist für jede Altersgruppe geeignet. Besonders wichtig, der Kurs ist zertifiziert. Das heißt, gesetzliche Krankenkassen in Deutschland erstatten bei Teilnahme bis zu 100% der Kosten. Auf der Kursseite könnt ihr direkt ausrechnen, wie hoch euer Eigenanteil ist. Beim Kauf gibt es außerdem ein gelbes Loopband und den Haltungstrainer Posture kostenlos dazu. Und mit dem Code 50über50 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte im deutschen und Schweizer Blackroll Online-Shop. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes, den Code packe ich euch auch da rein. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich wie mir, dann ist das hier möglicherweise genau der richtige Moment, um dem eigenen Rücken endlich Priorität zu geben. Vielen Dank an meinen Werbepartner Blackroll. Werbung Ende. Bleiben wir nochmal bei der Bewegung. Du hast ja auch, also dein Buch ist sehr niedrigschwellig und beschreibt sehr schön, was man auch an kleinen Dingen so für sich tun kann. Wenn wir die Bewegung nehmen, was ist das da? Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich bin vielleicht in der Lebensmitte und ich merke jetzt, okay, es ist eine Zeit, in der ich mich jetzt neu ausrichten muss, um mich darauf zu fokussieren, dass ich lange möglichst gesund bleibe. Was sind die ersten Schritte, die ich tun kann, um langfristige Gewohnheiten aufzubauen, die mich nachhaltig stärken?
Also ich glaube, dass der größte, erste, niedrigschwelligste Faktor ist das Thema Alltagsbewegung. Das heißt also wirklich, das sind diese 10.000 Schritte am Tag, die auch 7.000 eigentlich schon genauso gut sind. So. Ja. Aber das ist so dieses Thema Alltagsbewegung. Damit würde ich als erstes anfangen. Das zweite ist, das habe ich als Hack auch so drin, das sage ich immer, diesen One Push-Up a Day. Das heißt also eine Liegestütze am Tag. Da geht es eigentlich nur, das ist so sinnbildlich für deine Muskulatur zu fordern. Liegestütze ist eben eine sehr dankbare Übung, um die Muskulatur voll zu aktivieren. Mhm. Es gibt gerade insbesondere Frauen, gibt es eben halt gewisse, ich sage jetzt mal, Gründe dafür, warum die in Liegestütz oder auch in Klimmzügen nicht so prädestiniert sind wie Männer. Da gibt es zum Beispiel für mich ein kleines Tool, was selbst meine Oma schon benutzt hat. Das ist so ein kleines Rad mit so einer 2 Griffen rechts und links. So. Mhm. Und das hat lustigerweise, wie gesagt, meine Großmutter schon immer gemacht. Da bist du dann auf den Knien und dann rollst du einfach dann wirklich mit dem Oberkörper nach vorne und versuchst wieder zurückzukommen. Mhm. Und das ist eine der effizientesten Core-Übungen, die ich kenne. Und das Schöne ist, das kannst du auch halbwegs unaufgewärmt ganz gut machen. Das heißt also, bei mir ist es eben halt tatsächlich so, dass ich dann das immer auf einer Yogamatte mache. Das heißt also, ich knie mich ans Ende der Yogamatte und dann fange ich dann wirklich an, so einen halben Meter nach vorne zu fahren. Und dann mache ich das 2-3 Mal und dann arbeite ich mich so langsam vor. Und das Endziel ist dann irgendwann am Ende der Yogamatte anzukommen und es auch wieder zurückzuschaffen und nicht auf den Bauch zu klatschen. Mhm. Und das ist sowas, das ist mein Morgenritual, dass ich damit einfach erstmal den Morgen starte. Warum? Weil gerade dieses Thema Core-Muskulatur, wenn wir im Kern gut und stabil sind, dann haben wir schon mal was, was wir einfach unheimlich gut uns durch den Alltag bringt. Und das sehen wir eben halt zum Beispiel bei diesen sogenannten Blue Zones, das sind diese 5 Regionen in der Welt, wo die Leute überproportional alt werden. Da ist zum Beispiel in Okinawa, die meisten Leute sitzen auf dem Boden. Das heißt also, wenn du dann die Gastgeberin bist oder der Gastgeber und dann regelmäßig immer was Neues holen musst, dann musst du mal überlegen, wie oft du dann vom Boden aufstehen musst. Und jeder von uns, der es nicht gewohnt ist, merkt das, was das für eine Herausforderung ist. Aber das ist natürlich für die total super, weil die dadurch eine unfassbar gute Core-Muskulatur haben.
Mhm. Viele Leute fühlen sich aber irgendwie nicht so verbunden zu ihrem Körper oder sogar fremd in ihrem Körper. Was glaubst du, woran das liegt, dass so viele Menschen irgendwie nicht so im Einklang mit sich selbst sind?
Das ist natürlich eine grundsätzlich schwere Frage, das für die gesamte Menschheit zu beantworten. Ich glaube tatsächlich, dass wir so diesen ursprünglichen Bewegungsdrang entweder je nach Generation teilweise gar nicht mehr richtig gelernt haben oder aber eben halt auch verlernt haben. So. Und ich glaube, das sind so Dinge, das unterschätzt man immer, wie schnell das geht und wie früh das anfängt. Das heißt also, der grundsätzliche Abbau in diesem ganzen Muskulaturbewegungsbereich beginnt mit 25. So. Und man sagt ja auch, dass so gewisse Dinge, die du dann nicht mehr nutzt, also die du nicht abrufst, dass die dann irgendwann mit der Zeit auch verloren gehen und auch wieder unwiederbringlich verloren gehen. Das heißt also, ein Kind, was bis zum 5. Lebensjahr nicht gelernt hat, rückwärts zu laufen, wird das wahrscheinlich nie lernen. So. Und also, ich will nur einfach sagen, es gibt gewisse Fähigkeiten, die dann einfach weg sind. Und ich finde, das Ganze kannst du dir eben halt so vorstellen, wie so ein Fenster was oder wie so ein Lichtkegel, der um dich herum ist, sage ich mal sowas. Und der Lichtkegel repräsentiert einen Radius. Und umso älter du wärst und umso weniger du dann sozusagen an die Ränder des Radius gehst, umso kleiner wird dann dieser Lichtkegel. Und dann irgendwann kriegst du den Lichtkegel auch nicht mehr größer. Und ich glaube tatsächlich, dass so einige Leute schon in einem relativ kleinen Lichtkegel sind. Aber das Schöne ist, dass du es in den jüngeren Jahren, das heißt also, eigentlich kannst du ihn immer noch mal wieder ein bisschen vergrößern. So, es ist nie zu spät. Also ich für meinen Fall, das ist mein größter Regret, oder ich versuche nicht immer so Englisch zu reden, aber mein größtes Versäumnis ist tatsächlich, dass ich in dieses Thema Muskulatur, wirklich vernünftige, solide Muskulaturaufbau, zu spät investiert habe. Das heißt also, Menschen, die das bis zum 25. Lebensjahr wirklich sehr, sehr konsequent gemacht haben, haben dann so eine Art Muskelgedächtnis und eine Art Depot, auf das sie leichter zurückgreifen können. Bei mir ist das nicht so. Und das heißt, alles, was ich für meine Muskulatur tue, muss ich mir wirklich deutlich schwerer erkämpfen. Das heißt also, Shoutout für alle, die etwas jünger jetzt noch von den HörerInnen hier sind, oder die sollten unbedingt je früher, desto besser in das Thema Aufbau der Muskulatur investieren.
Wann hast du angefangen?
Mitte 40.
Mitte 40, okay. Aber vorher warst du wahrscheinlich auch schon ein sportlicher Typ,
ja, aber
oder?
Ich war Läufer. Ich war wirklich reiner Läufer. Das ist tatsächlich so. Ich bin mehrfach Marathon gelaufen, habe auch mal Triathlon und Radrennen und solche Sachen gemacht. Also beim Triathlon hast du dann natürlich, also insbesondere durch Schwimmen, natürlich auch ein bisschen mehr die Oberkörper mit dabei. Mhm. Aber das ganze Thema Gym habe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen alibimäßig gemacht. Es war nicht so, dass ich gar nicht da war, aber ich habe es eigentlich nicht so als so. Ich habe so 3x10 Wiederholungen gemacht, immer mit dem gleichen Gewicht für immer sozusagen. Mhm. So, das war einfach wirklich so mehr so eine Art von Muskelerhalt als Muskelaufbau. Mhm. Und dadurch ist natürlich auch wenig passiert.
Mhm. Es gibt sehr viele Sportmuffeln. Mhm. Die vielleicht auch sagen, das ist so nichts für mich. Ich fand das jetzt mit dem Rad schon eine gute Sache, aber hast du vielleicht noch so 2, 3 mehr Tipps für Dinge, die viel bringen können auf Dauer, wenn man konsequent dranbleibt und die aber erstmal so eine geringe Überwindung kosten?
Ich glaube, die geringste Überwindung ist alles, was du zu Hause machen kannst. Mhm. Das heißt also, es gibt ja verschiedene Übungen, die du wirklich zu Hause bei dir machen kannst. Und das sind wirklich so, das ist so Turnvaterjahrenmäßig, so wirklich so sehr einfache Dinge dann so. Wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du, es ist manchmal auch motivierender, sich entsprechende Apps dazu runterzuladen. Das heißt also, da gibt es dann sehr, sehr einfache Anbieter sozusagen, die auch teilweise in anderen Paketen wieder mit drin sind. Bei mir zum Beispiel, ich habe so eine Urban Sports Mitgliedschaft und da sind auch verschiedene Sport-Apps mit drin. Das heißt also, da kannst du Yoga, Pilates und ich weiß nicht, was auch alles von zu Hause machen. Mein Lieblingssatz ist immer so, ja, ich muss mich damit mal beschäftigen. Das heißt, gleichbedeutend mit so, ich mach's nie. Genau. Und deswegen für alle, die es jetzt hören und das noch nicht machen, die sollen sich jetzt mal direkt anschauen, dass sie sich eine App runterladen, dass sie dann einfach mal sagen, das probiere ich jetzt mal aus und guck mal, ob das was für mich ist. So. Und das sind dann meistens, also ich kann eine ganz konkrete Beispiel geben. Es gibt so ein 7-Minuten-Training. Das ist 2013 mal in der New York Times drin gewesen und ist danach dann weltweit ein großer Mega-Erfolg gewesen. Mhm. So. Und das sind sehr einfache 12 Übungen, die du innerhalb von 7 Minuten dann machen kannst. Und du machst alles immer nur 30 Minuten. Das heißt, du hast keine Anzahl der Wiederholungen, sondern du sagst einfach, jetzt musst du 30 Sekunden lang Liegestütz machen. Jetzt musst du 30 Sekunden lang Kniebeugen machen. Der sagt nicht wie viel. Der sagt nur einfach, mach jetzt 30 Sekunden Kniebeugen. So. Und deswegen ist es so schön, dass es immer je nach deiner Tagesfassung dann so ist. Und man ist total überrascht. Du hast einmal 30 Sekunden diese Übung. Dann hast du je nach App 5 oder 10 Sekunden Pause und dann kommen die nächsten 30 Sekunden. Und das eben halt, dann hast du einmal ein komplettes Ganzkörpertraining. Und das ist ein wahnsinnig tolles Signal an deinen Körper, dass diese ganze Muskulatur noch gebraucht wird. Es ist nahezu jede Muskulatur damit angesprochen. Ich glaube, der Bizeps ist der einzige, der so ein bisschen rausgelassen ist, wenn ich das so überschaue von den bekannteren Muskulaturen. Aber ansonsten ist wirklich jeder berücksichtigt. Mhm. Und ist auch ein kleines bisschen Ausdauer, ein bisschen Kraft, ein bisschen Stabilität mit dabei. Und ich saß mal beim Mittagessen mit dem Gründer dann sozusagen zusammen, der mir dann so ein bisschen die Geschichte dahinter erzählt hat. Und da habe ich das 2 Jahre lang jeden Tag gemacht. Jeden Tag. Und das ist tatsächlich etwas, dieses Dranbleiben. Wenn du dann einmal so eine Kette aufgebaut hast, so ein Strike, wie es im Englischen heißt, dann willst du diesen Strike auch erhalten. Ich habe dann nach 2 Jahren leider einen Fahrradunfall gehabt und habe mir ein paar Rippen gebrochen, dass ich dann der Strike gebrochen wurde. Aber ansonsten habe ich an den absurdesten und manchmal auch den schönsten Stellen diese Übung gemacht. Ich habe wirklich auf dem Trocadero, das ist dieser Platz da in Paris vom Eiffelturm, habe ich dann da oben morgens bei meinem Morgenrun gelaufen, weil ich wusste, dass ich, wenn ich vom Run zurückkomme, keine Zeit mehr habe und habe da mein 7-Minuten-Training gemacht. So. Und unvergesslicher Moment, ich war auf einem Festival, wo ich das hinter den Toiletten gemacht habe. So. Also deswegen, also in den absurdesten Situationen, aber wenn man es wirklich will, wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es, diesen Strike zu erhalten.
Mhm. Finde ich total interessant. Irgendwie.
Und 7 Minuten schaffst du?
7 Minuten schaffe ich auf jeden Fall. Ich habe diese App auch. Ich mache es gerade, mache ich es nicht. Aber ich habe es eine Zeit lang auch mal sehr regelmäßig gemacht.
Ja, aber versuch's doch einfach mal. Weißt du, wenn du dir einfach sagst, du möchtest jetzt mal einen 30-Tage-Strike irgendwie schaffen. Mhm. So. Und dass du wirklich da mal versuchst, dran zu bleiben. Weißt du, ich finde es ganz schön, diese Scan-App, diese Ernährungs-Scan-App, die ich habe, die fragt dich am Anfang, glaubst du, dass du schaffst, 3 Tage durchzuhalten, sozusagen das zu machen? Dann sagst du erstmal ja und dann verpflichtest du dich. Ja, dann wird es eine Woche. Und dann meinst du, schaffst du auch 14 Tage? Ja, verpflichtest du dich und so weiter und sowas. Und das ist irgendwie ein ganz gutes Verfahren. Das heißt also, so der Versuch, eine Kette aufzubauen und sie nicht reißen zu lassen und auch nicht sich reinlehren zu lassen. Ja, du brauchst auch einen Erholungstag. Nein, wenn dieses 7-Minuten-Training brauchst du keinen Erholungstag.
Nee, genau. So. Aber wie ist es denn, weil man sagt ja eigentlich, dass man Krafttraining 3-mal die Woche mindestens machen soll, aber du brauchst eben auch diese Erholungstage. Irgendwie in letzter Zeit kommt es mir so vor, also gerade auch durch Social Media, dass alle jeden Tag Krafttraining machen. Was ist denn da jetzt gerade so der Stand? Bin da ein bisschen verwirrt.
Es kommt ein bisschen drauf an. Du kannst eben halt, wenn du die Krafttrainingsübung so zusammenstellst, dass sie sich jetzt eben halt also nicht gegenseitig konterkarieren, kannst du das schon machen jeden Tag, weil Krafttraining ist ja nicht gleich Krafttraining. Du hast ja wahrscheinlich schon mal vom Leg Day gehört. Die meisten Leute machen eben halt einen Tag, wo sie nur die Beine trainieren. Mhm. Dann kannst du den natürlich einbauen und am nächsten Tag kannst du dann trotzdem Oberkörper dann machen. So. Und deswegen, also das kommt ein bisschen auf die Zusammenstellung des Trainingsplans an. Aber der aktuellste Stand der Wissenschaft ist, wenn du 5 Tage Sport machst, solltest du 3 Tage Kraft, 2 Tage Ausdauer machen.
Und nicht jeden Tag Kraft. Okay.
Also der Muskel wächst ja nur in der Ruhe. Ich habe mein Maximum 4 Tage Kraft.
Ja, aber ich sehe auf Instagram irgendwie Leute, die jetzt vielleicht auch eher leichteres Krafttraining mit nicht so hohen Gewichten oder Gewichtsmanschetten, aber das jeden Tag machen.
Nein, aber ich finde auch, alles, was du dir immer gleich so vornimmst, ich habe jetzt gerade einen Artikel für an der Medizinzeitung Premium Medical Quarterly dann geschrieben, wo es darum geht, dass wie unglaublich gut für dein Gehirn, deine Langlebigkeit des Gehirns eben halt das Thema Sprachtraining ist. So. Und da habe ich aber auch eingeschrieben, fang jetzt nicht an zu sagen, ich lerne jetzt eine neue Sprache, weil das wird eh dann nichts werden. Wenn du wirklich ganz neu jetzt anfängst, Italienisch lernen zu wollen, so, das ist ein hehres Ziel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, ist nicht so groß. So, dann versuch lieber die Sprachen, die du schon kennst oder vielleicht mal in der Schule hattest oder sowas, wieder aufzufrischen, weil es geht ja, zumindest aus der Longevity-Sicht, geht es ja eher darum, auch da wieder sozusagen diese Hormesis fürs Gehirn, das Gehirn mit Stress auszusetzen und durch diesen Stress eben halt dann tatsächlich eine Leistungsförderung nehmen. Du musst es eben halt fordern, damit es eben halt leistungsstark bleibt. So. Und deswegen alles, was du niedrigschwellig erstmal anfängst und was dir Spaß macht, das, also ich versuche immer den Leuten zu sagen, fang doch erstmal mit den Low-Hanging Fruits an, mit den Quick-Wins. Und wenn du dann anfängst, dass dir dieser Erfolg, den dir diese kleinen Fähigkeiten schon bringen, Spaß macht, dann kannst du weitermachen. Aber fang dich nicht gleich an, so zu quälen und ich gleich irgendwie, ich weiß noch genau, als ich dann irgendwann merkte, dass, als meine Tochter geboren wurde, habe ich dann irgendwie gar keine Zeit mehr zum Sport gehabt. Dann habe ich gesagt, jetzt musst du was ändern und habe mich direkt zum Marathon angemeldet und war dann 3,5 Monate später Marathon gelaufen. Das ist halt totaler Wahnsinn. Ich war damals, ich glaube, 29 oder 30 sozusagen, da macht so ein Körper das auch mit. Wenn ich das jetzt heute mit 52 mache, dann einfach mal so spontan in 3 Monaten Marathon zu laufen, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, so, bei dir hackt es ja wohl so ein bisschen so. Also deswegen, ich glaube, einfach diese Ziele zu hoch zu stecken, ist keine gute Idee.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Ernährung kommen. Was verändert sich im Körper, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich mag ja die Zahl 50 sehr gerne, stell dir mal vor, du hast 50 Jahre lang normal gegessen, wie wir es so irgendwie lernen oder wie wir so aufwachsen und dann fängst du an, auf die Ernährung zu achten. Was kann ich damit noch erreichen?
Du kannst ganz viel erreichen. Die Frage ist ja grundsätzlich, ob du ein Problem vorher hattest, sage ich mal so, ist da, und welche Probleme sich lösen kann. Aber ich weiß nicht, ob du dieses Format die Ernährungsdocs kennst. Das ist ja auf dem NDR ein Dauer, wie heißt das, ein Evergreen mittlerweile ja schon
ja,
so.
Ja, ganz toll.
Und die liebe Anne Fleck war ja eine der Gründungsärztin, die war jetzt ja auch neulich bei deinem Mann gerade dann irgendwie auch im Gespräch, das war mal meine Mitarbeiterin und die war sozusagen von Anfang an mit dabei und wenn du da siehst, welche Erfolge die ja innerhalb von 4 Wochen Ernährungsumstellung dann immer schon erzielen können und da geht es ja immer um konkrete Krankheitsbilder, die sie dann bereinigen können. So. Aber kommen wir jetzt mal zurück, dass du einfach sagst, dass du jetzt kein Krankheitsbild oder sonst was hast. In dem Augenblick, wo du deine Ernährung veränderst, wirst du wirklich sehr oder bewusster machen, wirst du sehr überrascht sein, wie schnell es dir besser geht, wie schnell sich dein Hautbild verändert. Das ist so das, was man mit als erstes dann einfach sieht. Das aber auch das Thema Schlaf hat einen sehr, sehr großen Impact. Beim Thema Schlaf muss man dazu sagen, dass ja nicht nur was du isst, sondern auch wann du es isst. Mhm. Das heißt also, jeder, der, sage ich mal sowas, zu spät isst, wird das im Zweifelsfall dann auch jetzt irgendwann mal gemerkt haben. So. Und wenn da auch noch spät schwer isst, so gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wenn man dann irgendwie so den Gänsebraten oder Ente dann irgendwie abends noch isst, das kennen die meisten, dass sie das dann in der Nacht noch weiter spüren.
Ja.
Und deswegen, also man kriegt eine unheimliche Leichtigkeit und vor allem das Tollste ist, wenn du deine Ernährung optimierst hinsichtlich auch, was das ganze Thema, ich sage jetzt mal, Fertigprodukte betrifft, Zucker, die dann ja häufig damit einhergeht, dass du nicht dieses Food Craving, ich weiß jetzt nicht, wie die Heißhungerattacken, dass du nicht solche Heißhungerattacken hast. So. Mhm. Und das ist eigentlich so mit einer der schönsten Sachen, weil ich finde, du bist ja dann sonst immer so sehr essengetrieben. Und das ist immer so, dass jeder, der mal so eine Fastenkur im Alltag gemacht hat, das merkt dann immer so, wie was das für eine unglaubliche Freiheit gibt, wenn du nicht nur dich von Mahlzeit zu Mahlzeit hangeln musst, so gedanklich.
Ja, das stimmt. Und wenn ich da jetzt anfangen will, mich besser zu ernähren, was sind da so deine Top-Tipps?
Also auch da kommt es wieder ein bisschen drauf an, von welchem Punkt du dann so kommst. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich war tatsächlich komplett sugar addicted. Also ich habe wirklich mich komplett, in dem Moment, wenn ich ein Stück Schokolade gegessen habe, dann musste auch die ganze Tafel dann irgendwie gegessen werden. Und da habe ich zum Beispiel dann mal 3 Hafertage gemacht. Das heißt also, ich habe mich nur von Porridge ernährt, quasi Porridge mit Wasser. Das habe ich so ein bisschen variiert. Das war dann morgens, war das dann einmal Porridge mit Blaubeeren. Mittags war das dann Porridge mit Nüssen und abends war das dann Porridge statt mit Wasser mit Brühe aufgekocht. So, das machst du 3 Tage lang. Dadurch wird dann im Grunde genommen eigentlich dein Insulinbedarf deutlich nach unten gebracht und dadurch hast du kein Sugar Craving mehr. Und danach habe ich dann 2 Jahre lang gar keinen Zucker mehr gegessen. Mhm. So, und das heißt also, ich will jetzt sagen, du musst einfach mal gucken, was ist sozusagen dein Problem grundsätzlich? Wenn du sagst, du hast gar kein Problem, dann ist so der einfachste Hack, und der macht auch ein bisschen Spaß, ich finde das immer so, alles, was du so ein bisschen gamifizierst, macht ja immer besonders Spaß, ist einfach mal zu gucken, dass du versuchst, 30 verschiedene Pflanzenstoffe pro Woche einzubauen. Mhm. Und das ist irgendwie so eine ganz schöne Geschichte, die man so mal machen kann. Das Gleiche ist, ich hatte jetzt gerade ein Interview mit Paul Hammer, ich glaube, den kennst du auch, das ist ja so ein Mikrobiologe aus Berlin, der so diese ganzen, also ist so der Mikrobiom-Experte, und der sagt zum Beispiel, einmal die Woche ein Gemüse in den Einkaufswagen tun, was du sonst nicht kaufst. Mhm. So, und da war ich jetzt gerade vorgestern, war ich im Supermarkt und da habe ich dann Bratpaprika gesehen. Ich habe noch nie über Bratpaprika nachgedacht, aber es sind ja eigentlich diese Pimentos.
Genau.
So, und so lecker. Also ich war dann total dankbar, eigentlich so, ich habe Paul direkt noch eine Nachricht dann geschickt, dass ich ihm da total dankbar für den Tipp war, weil ich jetzt für mich Bratpaprika in meinem Leben entdeckt habe. Mhm. So, und habe die noch nie vorher gemacht. Ich habe natürlich 100 Mal schon irgendwo im Restaurant dann bestellt und gegessen, aber auf die Idee, das mal zu Hause zu machen, nie gedacht. Und gerade Paprika hat ja wahnsinnig viel Vitamin C auch und alles irgendwie so. Also von daher eine total tolle Sache, und es bereichert einen auch so. Ich habe ja auch in dem Buch geschrieben, dass ich glaube, dass der unterschätzteste Longevity-Faktor Neugier ist. Ja. Und in dem Augenblick, wenn du neugierig bleibst, bleibst du auch offen für alles. So. Und gerade dann so einfach mal so Gemüsesorten auch reinzutun, über die du, was weiß ich nicht, ich weiß noch genau, wie ich dann das erste Mal Pastinaken gemacht habe, wenn also dann so die Zeit war. Und wenn du die dann irgendwie schön anbrätst oder sowas, das ist ja ein total anderer, neuer Geschmack dann einfach so. Oder ich würde total gerne mal wieder, meine Oma gab es früher mal Steckrüben, habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gegessen. So. Solche Sachen mal mit reinzubringen, macht doch auch Spaß.
Absolut, das finde ich auch. Nur hast du das nicht auch manchmal, wo du jetzt Bratpaprika sagst, ne? Du musst dann ja schon wieder aufpassen, und ich will jetzt gar kein Spielverderber sein, ne? Aber welches Öl nimmst du? Wie heiß erhitzt du das? Ich glaube, ich erhitze Sachen oft irgendwie zu heiß, weil es schnell gehen muss, irgendwie Essen für die Familie fertig, bliblablub, jetzt ist doch nur das Sesamöl da und nicht mehr das Avocadoöl, und Ghee habe ich sowieso nie zu Hause. Aber dann, ich finde, manchmal denkt man auch so, boah, ich möchte so vieles richtig machen, und ich glaube, man macht auch super vieles richtig, aber es gibt immer noch so Faktoren.
Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann auch mal irgendwas gepostet und dann kam direkt ein Kommentar, oh, deine Pfanne ist beschichtet. So, weißt du,
Teflon. Ich habe das so oft auch solche Kommentare.
So, und dann denke ich immer so, ja, aber trotz allem im Vergleich zu dem, bleiben wir bei dem Asiaten, wo du heute Mittag warst, sage ich immer sowas so, glaube ich, habe ich nochmal wirklich ein bisschen mehr richtig gemacht, weil ich eben keine, gerade dieses, also ich sag mal so, das Schlimmste, was du beim Asiaten machen kannst, ist ja Szechuan-Art. Das ist ja dann wirklich eine Suppe, also was Szechuan ist, ist ja wirklich etwas, was nur aus Zucker besteht. Also es ist dann wirklich so unfassbar, wie viel in dieser Soße dann an Zucker drin ist. So. Und von daher, also man unterschätzt tatsächlich, wie viel Zucker immer in diesen ganzen Soßen dann so drin sind. Und deswegen, ich weiß auch nochmal, dass ich nicht alles richtig mache, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass du ein selbstgekochtes Essen, was du dann im Zweifelsfall in dem Augenblick mit dem falschen Öl machst, trotz allem immer noch eine gute Lösung ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich benutze momentan ein Sprüh-Olivenöl, was ich einfach total komfortabel finde, weil es eben halt nur so einmal diesen dünnen Film in die Pfanne gibt und mir das eben halt reicht, damit das Ganze nicht anbrennt. Ich habe jetzt mittlerweile keine Teflonpfanne mehr, sondern eine Keramikpfanne. Also halt den Gusseisen habe ich auch probiert, aber das war mir dann doch zu sticky dann irgendwie so, und wahrscheinlich habe ich sie nicht gut eingebrannt oder keine Ahnung was. Also das gibt ja auch dann ist ja wie Sauerteigbrot. So eine Eisenpfanne musst du dann auch richtig einbrennen, damit sie dann so gut funktioniert. Bei mir hat sie nicht so gut funktionieren. Deswegen, ich bin jetzt auf Keramikpfanne umgestiegen.
Ja.
Bisher hatet die noch keiner und benutze tatsächlich ein Olivensprühöl, wo du dann einfach nur so einen hauchdünnen Film einmal gut verteilt hast und kann damit gut arbeiten. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ja, aber Olivenöl darfst du nicht so heiß erhitzen. Angeblich, da steht drauf, dass es eben halt so heiß erhitzbar ist. I don't know. Ich habe jetzt auch keine Studien zu meinem Sprühbratöl dazu gelesen.
Ja, genau. Und das ist es am Ende, glaube ich, ne? Diese Mischung nicht zu dogmatisch werden. Und das, was du sagst, finde ich aber auch total spannend, dass man die Neugier eigentlich braucht, so um, also als Treiber, um sich diesem Thema so zu nähern.
Total.
So. Und immer Neues ausprobieren und gucken, was halt für einen passt. Wie du es am Anfang auch sagtest, was sammle ich auf diesem Spaziergang am Wegesrand ein? Was nehme ich mir vom Buffet? Was passt gerade in mein Leben? Worauf habe ich auch Lust? Was spricht mich an? Weil ich glaube, es macht auch nur Spaß, wenn es irgendwie resoniert.
100%. Und ich finde, also ich habe das Buch, die erste Leserin war meine Mutter so, und die ist jetzt auch nur null in der Materie und die hat einfach sich auch gut unterhalten gefühlt, weil ja. Ich einfach wirklich so diese, ich arbeite sehr viel mit Analogien und mit Bildern, die du dann im Kopf erzeugst. Also eigentlich gibt es kein Kapitel, wo ich da nicht irgendwelche Vergleiche dann da irgendwie anstelle. Und wenn du normalen Menschen versuchst, irgendwie Zombiezellen zu erklären, dass das eben die senezenten Zellen sind, dann steigen die meisten aus und wissen nicht, was das ist. Wenn ich dann aber sage, stell dir vor, es ist ein Supermarktparkplatz, der hat 50 Parkplätze, aber einer lässt sein Schrottauto da stehen, sind nur noch 49 Parkplätze da. Ja. So, dann weißt du, was eine Zombiezelle ist.
Ja.
So, und so mit solchen Analogien arbeite ich sehr, sehr viel und glaube, dass man dadurch zum Teil eben halt wirklich sich gut unterhalten fühlt und zum Teil dann eben halt auch dadurch Bilder im Kopf hängen bleiben.
Absolut, es ist so schön geschrieben, also große Empfehlung und große Gratulation. Es ist sehr, sehr gut gelungen, dein
Dankeschön.
Buch, finde ich. Zum Schluss gibt's noch so den einen Tipp, den du noch mitgeben willst, der wirklich für alle funktioniert.
Jetzt muss ich hier drüber nachdenken, was ich noch nicht drin hatte, aber ich glaube tatsächlich, dass für mich einer der wichtigsten Tipps, ich glaube aber tatsächlich, ich habe ihn dir letztes Mal in unserem Gespräch auch schon gesagt, das ist ja meine Glücksformel, die ich im Buch noch um ein L erweitert habe, das ist dieses Laufen, Lernen, Lachen, habe ich letztes Mal gesagt, und ich habe es jetzt also in einem Buch noch einen vierten Punkt, der mir tatsächlich von einer Zuschauerin im Publikum dazu oder Zuhörerin im Publikum gegeben wurde, ist Lieben. So, was soll das heißen? Laufen steht für Sport und Bewegung. Das heißt also, wenn du dich regelmäßig Sport und Bewegung treibst, dann lebst du länger. Lernen ist eben halt dieses Thema Neugier, dieses ständige sich weiterentwickeln. Das Thema Lachen steht eben halt für das Thema der sozialen Verbindung. Und die schönste Form der sozialen Verbindung ist eben halt das Thema Lieben. Wenn man eben halt Leute hat, die man liebt und geliebt wird, dann lohnt es sich auch lange zu leben.
Absolut. Danke, Nils. Vielen Dank für das tolle Buch und vielen Dank für deinen ersten Aufschlag hier bei mir im Podcast.
Ja.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.